Pate 3 Eklang, wie jede Dienstag um 7:15 Uhr.
Ja, Radio Dreieckland, auch in der Ferienzeit, und darum begrüßen wir jetzt erst einmal alle Leute, die uns das erste Mal hören und ihr Urlaub im Dreieckland verbringen. Vor allen Dingen natürlich die Stammhörer von Radio Schwarze Radio aus Berlin.
Und wer sucht, der findet zwischen 101 und 104 Megahertz.
Fast im gesamten Dreieckland könnt ihr uns hören auf dieser Frequenz. Es gibt noch ein paar Löcher, die wollen wir aber in den nächsten Wochen und Monaten versuchen zu stopfen.
Ja, und wer dazu beitragen will, der kann ja wahnsinnigerweise ein bisschen Geld überweisen, damit wir Nadel und Pfade kaufen können.
Ja, und uns mitteilen, ob ihr uns gut hören könnt und wo es die Löcher gibt. Sonst merken wir nämlich gar nicht.
Und mitteilen können wir uns das nämlich, wenn ihr uns schreibt, an Jos Fritz in Freiburg, Wilhelmstraße 15.
Ja, und jetzt vorneweg mal eine Programmübersicht von heute. Zuerst ein Beitrag von der ADW, vom Chile-Komitee und von der BI gegen das Kongresszentrum, das sich nochmal mit dem Hotelneubau von Sheraton am Bahnhof auseinandersetzt und nochmal auf die Geschichte vom Sheraton-Konzern selber eingegangen wird und was der Konzern schon so alles verbrochen hat. Und als zweiter Beitrag dann eine Einladung für alle Leute, die Lust haben, mitzugehen beim Friedensmarsch in Holland und auch Informationen, was da laufen soll. Und dann zum Schluss, wie jeden Donnerstagabend, Tipps aus der Region und Veranstaltungshinweise, die im Laufe der nächsten Woche so von sich gehen. Ja, viel Spaß hier oben mit dem Programm.
Wie ihr alle wisst, soll in Freiburg ein Sheraton-Hotel gebaut werden. Die Stadt wird diesen Bau und damit den Sheraton-Konzern, der dem Giganten ITT gehört, subventionieren. Die Aktion Dritte Welt, das Chile-Komitee Freiburg und die Bürgerinitiative gegen das Kongresszentrum wollen in diesem Beitrag für Radio Dreieckland daran erinnern, dass der ITT-Konzern in Chile dazu beigetragen hat, einen demokratisch gewählten Präsidenten zu stürzen und eine blutige Diktatur zu errichten. Die Stadt Freiburg subventioniert mit 20 Millionen die Feinde der Demokratie.
Was hörst du bei Nacht aus Santiago? Was hörst du aus Concepción? Ach, aus Chile. Ich höre da Schüsse und Stille und höre kein einziges Lied. Nicht aus Chile, nicht aus Chile.
Wer ist Sheraton? Sheraton ist der größte Hotelkonzern der Welt. In über 40 Ländern werden über 400 Hotels betrieben. Der Sheraton-Konzern selbst gehört zu 100% ITT. ITT war im Jahre 1975 der 15. größte Konzern der Welt mit einem Jahresumsatz von 12 Milliarden Dollar. In über 90 Ländern der Erde lässt ITT 400.000 Menschen zur Vermehrung seines Reichtums arbeiten. Allein in der Bundesrepublik sind über 50 Firmen Tochtergesellschaften bzw. Beteiligungen von ITT.
Eigentlich hat er noch ein Lieder gemacht, der junge Mann. Eigentlich hat er noch ein Lieder gemacht, und gesungen gehabt. Eigentlich hat er nur gesungen von seinem Land und von den Leuten. Er war auch einer davon, der Victor Jara. Seine Mama hätte jeden Tag ins Wäschhaus müssen gehen. Sein Papa hat als Landarbeiter zu wenig Geld bekommen. Er selber war ein Bietzer, auch dann, als er studiert hat. Als er Regisseur war, der Victor Jara.
Weltweit im Dienste der Menschen und Nationen.
So lautet ein Werbespruch der ITT. Im Dienste der Menschen und Nationen hatte ITT bis 1970 in Chile folgende Leistungen vorzuweisen. Investitionen in die chilenische Telefongesellschaft 28 Millionen Dollar. An Gewinnen aus Chile in die USA transferiert 350 Millionen Dollar. Zurückgelassene Schulden 35 Millionen Dollar. Für 9 Millionen Chilenen bestanden 37.000 Telefonanschlüsse. 16 von 1.000 Verbindungen kamen nicht zustande, Weltdurchschnitt 2 von 1.000. Die Kosten für einen Anschluss in Chile waren 1.100 Dollar, Weltdurchschnitt 400 bis 500 Dollar.
Und sein Theater hat sich gewendet gegen Zustände in seinem Land und seine Lieder gegen Seeland, gegen die Not. Denn er hat nie vergessen, wie es im Frieden gegangen ist. Und er hat nie vergessen, wie es den anderen geht.
Im September 1970 wird in Chile ein sozialistischer Präsident gewählt, Salvador Allende. Sein Regierungsprogramm sah wichtige Schritte vor, sein Land aus Abhängigkeit und Unterentwicklung zu befreien. Verstaatlichung der großen Konzerne, vor allem des Kupferbergbaus, in dem die US-amerikanische Kennecott Copper und Anaconda Chiles Hauptausfuhrprodukte beherrschten. Schaffung neuer Arbeitsplätze und Verstaatlichung von Versicherungen, Banken und wichtiger Industrien. Ausdehnung des Gesundheitswesens in die Elendsviertel. Für jedes chilenische Kind jeden Tag einen halben Liter Milch.
Und immer mehr Chilenen haben sich zusammen da im Land. Habe ich gesehen, es gibt nur eins für uns, wir kämpfen miteinander. Für eigene Fabriken, eigene Boden, eigene Gesetze und für einen eigenen Präsident, der Allende. Und an der nächsten Wahl gegen Herr Frey und seine Partei, trotz Attentat von rechts mit Geldern von der CIA, haben die Leute im Land entschieden, kommen, wenn's von jetzt an besser haben. Und wenn ein Mann uns hilft, der Allende. Und zuvorderst vorne nach dem Wahlsieg, wo sie gejubelt haben im Land, hat man der Victor Jara miteinander gesehen. Und seine Lieder hat man gesungen in den Beizen auf der Strasse und hat nie geglaubt, dass das, was geschehen wird, könnte geschehen. Von diesen Tagen hat man das Land an die Bauernleute verteilt, hat Krankenhäuser gebaut und hat die Armen gratis geheilt. Die Älteren haben Rente gekriegt, die Jüngeren eine Stelle und jedes Kind jeden Tag einen halben Liter Milch.
Im März 1972 enthüllte der amerikanische Journalist Jack Anderson eine Reihe von Dokumenten, vor allem Briefe von ITT-Mitarbeitern an den Konzernchef Genin und die Nixon-Regierung, aus denen eine Verschwörung von CIA, Big Business und Nixon-Regierung hervorgeht, die Wahl Allendes mit allen Mitteln zu verhindern. Wir werden im Folgenden aus diesen Dokumenten zitieren.
Die Verhinderung von Allendes Machtübernahme. Die ersten Kontakte zwischen ITT und dem Weißen Haus wurden am 11. September 1970 aufgenommen. Telefonisch berichtet ITT-Funktionär Neil dem Lateinamerika-Berater Kissingers, Pete Wacky, über die Besorgnis der Gesellschaft um die Investitionen in Chile und die damit verbundenen Befürchtungen und das Geld der Steuerzahler. Zwei Drittel der chilenischen IT-Investitionen sind bei der staatlichen Versicherungsgesellschaft OBIC versichert. Er teilte die Bereitschaft von ITT-Chef Janine mit, nach Washington zu kommen, um für etwaige Aktionen finanzielle Unterstützung in Höhe einer bis zu siebenstelligen Summe zu geben.
Warum subventioniert die Stadt Freiburg ITT mit einem sechsstelligen D-Mark-Betrag, wenn dieser siebenstellige Dollarbeträge übrig hat, um demokratisch gewählte Regierungen zu stürzen?
Am 15.09. erhält der US-Botschafter in Santiago, Corey, die Vollmacht, alles zu tun zur Verhinderung der Machtübernahme durch Allende. Der chilenischen Armee wird volle materielle und finanzielle Hilfe seitens der US-Militärbehörde zugesichert. Es wird erwogen, dass man eine bewaffnete Intervention durch innere Unruhen und Streiks moralisch rechtfertigen könnte. Aber darauf besteht wenig Hoffnung. Die Marxisten lassen sich nicht provozieren. Zur Vorbereitung des weiteren Vorgehens werden folgende Empfehlungen gegeben. Erstens, finanzielle Hilfe an die antikommunistische Zeitungsgruppe des Mercurio durch Anzeigen. Zweitens, Einschleusen von Propagandisten in Rundfunk- und Fernsehanstalten. Drittens, Unterstützung von Evakuierungsprogrammen für wohlhabende Familien nach Mendoza und Buenos Aires. Viertens, Verbreitung von Mercurio-Artikeln außerhalb Chiles. Fünftens, Manipulation europäischer Presseorgane durch dortige Kontakte.
So haben die alles unternommen, für weder an die Regierung zu kommen und für die Bevölkerung auf ihre Seite zu bringen. Mit Riesenpresse und grossen Wort, mit zahltem Streik und zahltem Mord, mit Angst und Chaos haben sie gedacht, das Wort nicht gelingen.
Die Provokation wirtschaftlichen und politischen Chaos. Am 29. September 1970 sendet E.J. Garrity, ITT-Vizepräsident, für Public Relations zuständig, an seinen Chef, der sich gerade in Brüssel befand, folgendes Telegramm.
An Mr. H.S. Janine, Brüssel, Absender E.J. Garrity, 29.09.70, persönlich und vertraulich. Auf Ihren gestrigen Anrufen erhielt ich Nachricht aus Washington. Ein Abgeordneter rief mich heute Morgen an. Vorgeschlagen ist Folgendes. Erstens, die Banken sollten keine Kredite erneuern, zumindest solche aufschieben. Zweitens, Firmen sollen nur schleppend Geld schicken, Auslieferungen vornehmen, Ersatzteile liefern und so weiter. Drittens, Spar- und Kreditkassen sind in Schwierigkeiten. Falls Druck angewendet wird, müssen sie ihre Tore schließen. Dadurch würde der Druck noch stärker. Viertens, wir sollten alle technische Hilfe zurückziehen und keinerlei technischen Beistand für die Zukunft versprechen. Gesellschaften, die sich nicht daran halten, müssen zumachen.
Seit diesen Tagen haben Grosskonzerne um ihre reichen Herren, wie immer in so Fall sich gewährt, haben Geld versperren. Ein Volk, weil der kleine Mann eigenen Gewinnsel anteilhat, ist finanziell nicht tragbar für die Reichen.
Vorbereitungen zum Putsch.
An Mr. A.J. Garrity, Absender, H. Hendricks, per Telefon von San Juan diktiert. Betrifft Chile. Persönlich und vertraulich. 16.10.1970. In Santiago herrscht die übereinstimmende Meinung, dass Allende leicht das entscheidende Rennen im Kongress am 24. gewinnen und am 4. November als Präsident eingesetzt wird. Wenn nicht, bis Mitte nächster Woche eine Bewegung verräterischer Elemente im chilenischen Militär stattfindet. Die Chancen für einen militärischen Coup sind minimal, aber sie bestehen weiterhin. Wenigstens bis zu diesem Zeitpunkt. Eine Schlüsselfigur dabei ist der frühere Brigadegeneral Roberto Bio. Er leitete letzten Oktober einen Aufstand von Angehörigen des 1. Infanterieregiments, die höhere Bezahlungen und bessere Arbeitsbedingungen forderten. Offensichtlich war Viot in der letzten Woche dabei, eine Bewegung zu initiieren. Tatsache ist, dass letzte Woche aus Washington an Viot die Weisung erteilt wurde, sich zurückzuhalten. Man hatte den Eindruck, er sei nicht genügend vorbereitet. Er solle warten bis zu einem späteren, nicht festgesetzten Zeitpunkt. Teil der Aufforderung zum Aufschub waren mündliche Zusicherungen an Viot, er werde für ein späteres Unternehmen materielle Hilfe und Unterstützung von den Vereinigten Staaten und anderen erhalten.
Der Bericht schließt mit der Schilderung von der Eröffnung eines neuen Sheraton-Hotels San Cristobal.
So haben die alles unternommen, für weder an die Regierung zu kommen und für die Bevölkerung auf ihre Seite zu bringen. Mit Riesenpresse und grossen Wort, mit zaltem Streik und zaltem Mord, mit Angst und Chaos haben sie denkt, es wird nicht gelingen. Doch sie haben sich getäuscht gehabt, nach 3 Jahren haben sie es gesehen. Die Leute haben sich nicht kaufen lassen, das Gegenteil ist geschehen. Und wenn ein Volk nicht willig ist, dann greifen die zur Gewalt, zum Militär, zur Diktatur und zum Faschismus.
Die Wahl Allende's konnten ITT, CIA und US-Regierung zunächst nicht verhindern. Dennoch wurden alle Maßnahmen des Boykotts und der Subversion konsequent durchgeführt. Ein Beispiel dafür sind die Lastwagenfahrerstreiks, die das ganze Land lahmlegten. Die streikenden Fuhrunternehmer bekamen täglich Geld und Fresspakete von der CIA. Am 11. September 1973 haben sie ihr Ziel erreicht. General Pinochet übernimmt die Macht, Allende und Zehntausende Chilenen werden ermordet, in Konzentrationslager gesperrt oder müssen das Land verlassen. Bis heute herrscht Diktatur in Chile. Und wieder ITT, Conicot und Anaconda.
Und im September, am Morgen früh, sieht man Panzer und Soldaten gegen die Hauptstadt ziehen. Das Regierungshaus wird bombardiert, der Präsident im Kampf verschossen gegen die Übermacht vom Militär. In allen Städten im ganzen Land haben die Faschisten die Oberhand, für ihre Heere haben sie Ruhe und Ordnung gebracht. Sie haben die Fabriken überfallen, ganze Wohnquartier durchsucht, Tausende gefoltert, verschossen und verlocht. An selben Morgen hat Victor Neime sollen singen, und der Hansen geschnappt, für ihn ins Stadion rauszubringen. Mit seiner Gitarre ist er bei den anderen gesessen. Sie haben gewartet, was mit ihnen wird passieren. Und immer wieder haben sie einen geholt aus dieser Masse, haben dreckig gelacht und allen gesagt, jeder kommt an die Kasse. Die ganze Nacht, der ganze Tag sind Leute verschossen worden, hat man Menschen hören schreien aus dem Keller. Der Victor haben sie wollen zwingen, auf dem Platz ein Liedli zu singen, haben ihn zusammengeschlagen, haben ihm die Hände verstümmelt. Die ganze Hütte, ein blöder Guss, hat Frauen gesehen im Leichenhaus und es hat von gefolterten toten Ohren so gewimmelt. Die, die noch davon gekommen sind, haben es anderen erzählt. Der Victor hat sich einfach vor die Tribünen angestellt. Mit seinen beiden Stümpfen hat er angefangen, wenn es Remus und die Internationale dirigieren. Alle haben mit ihm gesungen, wo sie in der Nähe waren. Darauf sind Soldaten gekommen, schlön mit den Kolben rein. Vor ihren Augen heigen seht ihr Victor Cara als einen toten Krüppel müssen rausfieren. Doch eigen Gewissheit nie verloh, dass irgendwann eine Zeit wird kommen, für die sich kämpfen lohnt, auch wenn man selber drauf geht dabei, dem dient die Grossen nicht mehr befehlen und die Reichen nicht mehr bestehlen. An der Küche wird gerecht verteilt den Leuten im Volk. Er hat doch nur gesungen von seinem Land und von den Leuten. Er war halt einer davon, der Victor Jara.
Was spürst du, mein Freund, hier in Deutschland? Am anderen Ende der Welt, weit weg von Chile. Es herrscht eine Kälte in Deutschland, es herrscht ja die Bourgeoisie. Noch in Deutschland, noch in Chile. Das ist ein Traum und doch wirklich wahr, ein Weg in die Freiheit. Poder popular, der Mensch ein Mensch, kein Herr und kein Knecht, die Arbeit keine Ware und Frau und Mann lebendig und befreit. Das ist ein Traum und er wird wahr, in Chile und Deutschland. Poder popular, das ist ein Traum und doch wirklich wahr, ein Weg in die Freiheit. Poder popular, der Mensch ein Mensch.
Ja,
Campamento!
Campamento!
Thilo ist von der Bürgerinitiative gegen das Kongresszentrum.
Kannst du noch mal sagen, in welcher Höhe und wie die Stadt ITT subventioniert?
Ja, also von der Höhe her sind wir uns nicht ganz sicher, weil wir also die ganze Tragweite von den Subventionen gar nicht überschauen können. Vor allem also den größten Teil, die Förderung über das Bauherrenmodell, die können wir nicht genau beziffern, gehen da aber davon aus, dass es ungefähr 15 Millionen bis 20 Millionen Mark sind, die der Sheraton bzw. den ITT und die anderen Gesellschaften, die noch zu gründen sind, bekommen. Also diese 15 Millionen Mark, die laufen über das Bauherrenmodell. Das Bauherrenmodell ist eigentlich vorgesehen für Wohnungsbau und nicht für Hotelbauten. Dazu kommen dann noch die Subventionen, die beim Grundstücksverkauf stattfinden. Und das sind nach unserer Rechnung ungefähr 5 Millionen Mark. Und zwar bekommt Sheraton das Gelände für 750 Mark pro Quadratmeter. Nach unseren Berechnungen ist das Gelände ungefähr 1500 Mark pro Quadratmeter wert. Dazu kommt dann noch weiter, dass ein großer Teil des Geländes gar nicht an Sheraton verkauft wird, sondern dass Sheraton nur Dienstbarkeiten da eingetragen bekommt. Das bedeutet, sie können das Gelände benutzen, ohne irgendeinen Pfennig dafür zu bezahlen. Das bleibt formell im Eigentum von der Stadt. Das sind also insgesamt nochmal 5 Millionen Mark, sodass man insgesamt von Subventionen ausgehen kann, 20 bis 25 Millionen Mark, die also da von der Stadt und dann auch über das Bauherrenmodell durch Steuergelder in Rachen von ITT und Sheraton geworfen werden.
Was ist der Stand jetzt mit Sheraton und der Auseinandersetzung um das Hotel?
Ja, also die Gemeinderatssitzung ist am 23. Juni stattgefunden und da hat die Mehrheit von CDU, Freien Wählern, FDP und der rechten SPD für den Verkauf und den Bebauungsplan Sheraton Hotel beschlossen. Und für uns gibt es eigentlich jetzt auf so einer politischen Ebene, also auf einer institutionell-politischen Ebene, kaum noch was zu machen. Das Einzige, was jetzt für uns noch möglich war, war eine Rechtsaufsichtsbeschwerde einzulegen. Und zwar ist es möglich, dass das Regierungspräsidium den Gemeinderatsbeschluss beanstandet und eventuell sogar aufhebt, wenn er rechtswidrig ist. Und unserer Meinung nach ist er rechtswidrig. Einmal, weil gegen die Öffentlichkeit, das Öffentlichkeitsgebot verstoßen wurde, weil die Bürger nicht, wie es die gesetzliche Pflicht wäre, ausreichend informiert wurden, weil eben eine Bindung zwischen verschiedenen Bebauungsplänen stattfindet, dann weil hier nicht mit öffentlichen Geldern nicht sparsam und wirtschaftlich gehaushaltet wurde. Und dann der letzte Punkt, wo wir einen Rechtsverstoß sehen, ist, dass also hier die Subventionen nicht offengelegt wurden und im Haushalt diese Subventionen nicht ausgewiesen worden sind.
Ja, wie geht es jetzt weiter? Was macht die Bürgerinitiative? Wann trifft sie sich?
Ja, also wir versuchen also jetzt erst nochmal in die Öffentlichkeit zu treten, gerade mit unserer Rechtsaufsichtsbeschwerde, und versuchen, soweit es überhaupt noch möglich ist, vielleicht auch durch direkte Aktionen am Platz und gegen Sheraton etwas zu unternehmen. Das ist die eine Sache. Wir haben dann, versuchen wir noch über verschiedene Organisationen Unterstützung für unsere Rechtsaufsichtsbeschwerde zu bekommen. Und für Leute, die sich an unserer Arbeit interessieren, kann ich noch einen Termin sagen. Und zwar treffen wir uns das nächste Mal am 24. Juli um 20 Uhr im Grünhof zu unserem Arbeitstreffen. Und da werden wir also nochmal ganz konkret weiter diskutieren, was wir weitermachen und vor allem, wie wir auch weiter vorgehen gegen die Planung von der Stadt in der Gegend, also vor allem dann auch gegen den Umbau vom Bahnhof, Bahnhofsvorplatz, vierspurige Straße durch die Innenstadt und ähnliche Sachen, die ja auch anstehen und die im direkten Zusammenhang mit Sheraton, Kongresszentrum und Stadtbahn stehen.
Wir meinen, mit diesem Beitrag deutlich gemacht zu haben, dass das, was in der dritten Welt geschieht, sehr wohl zu tun hat mit unserem Kampf hier in Freiburg um eine lebenswerte Stadt. Wir wollen hier im Radio Dreieckland in einer folgenden Sendung über das deutsch-brasilianische und deutsch-argentinische Atomgeschäft berichten, auch im Hinblick auf die Nuclex in Basel, weil das auch ein Beispiel ist, wie Dinge in der dritten Welt und Dinge, für die wir hier im Dreieckland kämpfen, zusammenhängen. Ich möchte noch auf die Treffen des Chile-Komitees hinweisen. Das Chile-Komitee trifft sich montags um 19.30 Uhr in der Aktion Dritte Welt. Und auf die Treffen der Aktion Dritte Welt, die trifft sich dienstags um 19.30 Uhr in der Aktion Dritte Welt in der Kronenstraße 16. Das Beispiel, was wir gebracht haben vom geplanten Sturz der Regierung Allende in Chile, liegt 10 Jahre zurück. Dass das immer noch und wieder aktuell ist, zeigt eine Zeitungsmeldung vom 8. Juli 1981. Der ehemalige Chef der CIA, William Colby, hat in Washington vor den Kameras der ABC-Fernsehgesellschaft erklärt, auf die Frage, ob es zu den Aufgaben der CIA gehöre, Regierungen zu stürzen: Gewiss, wenn das von unserer Regierung entschieden wurde.
Habt ihr euch schon mal überlegt, für wen ihr kämpft in der Armee? Habt ihr euch schon mal überlegt, für wen ihr kämpft in der Armee? Habt ihr euch schon mal überlegt, für wen ihr kämpft in der Armee? Habt ihr euch schon mal überlegt, für wen ihr kämpft in der Armee?
Wer soll die Häuser beschützen?
Wer
soll Fabriken beschützen?
Wer
soll das Geld beschützen? Wer soll das Land beschützen? Sollen doch die Generäle miteinander kämpfen. Ich kämpf doch nicht gegen solche wie mich. Sollen doch die Generäle miteinander kämpfen. Sollen sie verretten im Dreck.
Habt ihr euch schon mal überlegt, für wen ihr kämpft in der Armee? Habt ihr euch schon mal überlegt, für wen ihr kämpft in der Armee? Habt
habt ihr euch schon mal überlegt, für wen ihr kämpft in der Armee? Habt ihr euch schon mal überlegt, für wen ihr kämpft in der Armee?
Ihr sollt die Panzer steuern,
die ihr nicht wollt.
Ihr sollt die Knarre halten,
die ihr nicht wollt.
Ihr sollt Befehle empfangen,
die ihr nicht wollt.
Ihr sollt zum Mördern werden
und verrecken im Dreck.
Sollen doch die Generäle miteinander kämpfen. Ich kämpfe doch nicht.
Aufruf zum 6. Internationalen Gewaltlosen Friedensmarsch vom 1. bis 13. August 1981 in Holland. Für die Zeit vom 1. bis 13. August 1981 wollen wir in Holland ein antimilitaristisches Zeltdorf aufbauen. Hier wollen wir leben, lieben, essen, trinken, schlafen und unsere Aktionen planen. Angriffspunkte der Aktion sind die zahlreichen militärischen und zivilen atomaren Anlagen dieser Gegend. Wir können sie gut mit dem Fahrrad oder zu Fuß erreichen. Jeder soll seine Ideen in die gemeinsame Vorbereitung von gewaltlosen Widerstandsaktionen einbringen. Wir denken, dass deshalb unsere Aktionsformen vielseitig sein werden. Straßentheater, Öffentlichkeitsaktion, Demonstration. Außerdem sind einige direkte, gewaltlose Aktionen geplant, wie Blockaden und andere Behinderungen. Vor und während des Marsches wollen wir Teilnehmertreffen durchführen, auf denen gewaltlose Aktionsformen trainiert und Gruppen gebildet werden, die während des Marsches zusammenbleiben. Das nennt man Bezugsgruppen. Außerdem wollen Marschteilnehmer aus der BRD Fahrradtouren zum Zeltdorf nach Holland organisieren.
Also die langfristigen Ziele und Forderungen. Die Entmilitarisierung der Gesellschaft muss von uns vorangetrieben werden durch einseitige Abrüstung in jedem Land bis zur völligen Abschaffung des Militärs in der ganzen Welt. Abschaffung aller Militärblöcke, insbesondere der NATO und des Warschauer Pakts. Umwandlung der Rüstungsproduktion in Produktion sozialnützlicher Güter, genannt Konversion. Dann die Entwicklung und Einsatz gewaltloser Formen, nicht militärische Verteidigung, die soziale Verteidigung und die Bekämpfung des Militärs als Unterdrückungsinstrument gegen Völker im Kampf um ihre Selbstbestimmung. Nicht zuletzt sehen wir in unserem Marsch die Chance, die Anfänge einer gewaltlosen Gesellschaft zu leben. Alternative zum jetzigen Gesellschaftssystem.
Ja, wir sind die Freiburger Gruppe. Wir sind gut 20 Leute, die wir alle hochfahren wollen und davon etwa 15 Leute, die eine Radtour dorthin organisieren. Die Vorbereitungstreffen machen wir an allen Dienstagen bis zum 21. jeweils abends um 8 Uhr in der ESG.
Tunselstraße 16.
In der Tunselstraße 16 in Freiburg. Ja. Und Kontaktadresse ist der Volker Ratzmann, Telefon 24672. Unsere Radtour startet am 26. Juli morgens um 7 Uhr am Karlsplatz und wir wollen in etwa 6 bis 7 Tagen
7 Uhr.
Alles bleibt bei 7 Uhr. Da wollen wir in 6 bis 7 Tagen eben bis nach Belden hinkommen. Es fahren allerdings auch 2 Autos hoch.